Constanze Stüpula ist CEO von Yameda. Sie begann ihre Karriere bei Amazon, wo sie über ein Jahrzehnt lang an innovativen Technologien arbeitete, von der Entwicklung von Audible Deutschland und Frankreich bis hin zur globalen Verantwortung für die Text-to-Speech-Technologie von Alexa. Nun bringt sie ihre Tech-Expertise ins Gesundheitswesen ein. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie Yameda sich von einem reinen Arztbewertungsportal zu einer digitalen Gesundheitsplattform entwickelt hat, warum KI-gestützte Dokumentation mit Noah Notes Ärzten Zeit spart und Patienten mehr Aufmerksamkeit bringt und wie die Cloud die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreiben kann.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, denn sie führt, kann man sagen, ein Urgestein in der Digital Health Szene in Deutschland, ein Unternehmen, das es schon sehr, sehr lange gibt und das eines ja, der ersten war, die überhaupt damit begonnen haben, den sehr analogen Gesundheitsmarkt in Deutschland zu digitalisieren. Das ist jetzt ein langer Cliffhanger und ich begrüße Constanze Stüpula, sie ist CEO von Yameda. Hallo Constanze.
Hallo, freut mich sehr, mit dir zu sprechen, Inga.
Ja, ich freue mich auch total, denn du hast eine Gemeinsamkeit mit mir. Ich habe eine Gemeinsamkeit mit dir. Wir kommen beide originär nicht aus dem Gesundheitswesen, sondern eher aus dem Tech-Consumer-Bereich, kann man sagen. Und du warst vor Yameda noch bei Amazon und bist dann ins Gesundheitswesen gewechselt. Wie kam das dazu? Das musst du mir als erstes erzählen.
Genau, ich war über 10 Jahre bei Amazon, habe da Audible Deutschland mit aufgebaut und Audible Frankreich dann gelauncht, den Hörbuchanbieter. Zuletzt die Text-to-Speech-Technologie, die Entwicklung von Text-to-Speech-Technologie weltweit verantwortet für Amazon und Alexa. Dann einfach Lust, es waren 10 Jahre meines Lebens, wieder abenteuerlicher unterwegs zu sein, also den großen Konzern zu verlassen und in den Startup-Bereich zu gehen. War da zunächst bei zwei Tech-Unternehmen, also Steuer-Tech-Unternehmen, Taxfit und Payfit, und habe dann ein Angebot bekommen, Yameda zu übernehmen. Und mich super darüber gefreut. Es ist einfach ein Privileg, auch im Gesundheitswesen zu arbeiten.
Ja, total. Und da hast du ja auch schon so ein bisschen die Luft des regulierten Marktes geschnuppert, wenn es um Steuern geht. Und Gesundheitswesen ist ja schon nochmal so ein bisschen Next Level, ne, was das angeht.
Das stimmt, wobei es relativ viele Parallelen zwischen Payroll, Steuer, also Lohnabrechnung, Steuer und Gesundheitswesen gibt. Es gibt Zertifizierungen, die man erlangen muss, bevor man überhaupt eine Software launcht. Ich sehe da jede Menge Parallelen, ja.
Ich finde es so spannend, immer wenn jemand aus dem ganz anderen Segment, aus dem anderen Bereich kommt, der ja eher so sehr kundenzentriert ist, ne? Das ist ja, wenn du jetzt bei Amazon warst, das ist ja auch eine gewisse Denkschule. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil wir im Gesundheitswesen dazu neigen, Themen durch die Brille der Regulatorik zu sehen. Also als erstes zu gucken, was ist möglich, wer ist wo Stakeholder. Und das merkt man natürlich, wenn man als Patient, Patientin oder auch als Arzt, Ärztin, medizinisches Fachpersonal irgendwie durchs Gesundheitswesen geht. Mit dieser Denke hast du ja wahrscheinlich einen total frischen Blick auch auf eure Themen, oder?
Ja, absolut. Also ich merke schon den Unterschied auch zu anderen Anbietern, wobei Yameda da ja schon immer sehr patienten- und arztorientiert war und schon immer daran gearbeitet hat, quasi für beide den Journey im Web zu optimieren. Es ist trotzdem so, dass der Markt geprägt ist von Softwarelösungen, die im Prinzip Gesetzestexten folgen, stark vereinfacht, ne? Und die sehr lokal sind, die on-premise arbeiten, also lokale Installationen auf dem lokalen Server des jeweiligen Arztes oder der jeweiligen Klinik sind. Genau, das ist ein gewaltiger Unterschied. Also einerseits sehr lokale Serverstrukturen, sehr lokal angelegte Software mit individuellen Konfigurationen und andererseits halt diese Webumgebung cloud-basiert, die eine viel höhere Agilität ermöglicht. Und dann on top kommt noch die User-Centricity, die in der Tat ich bei Amazon aufgesaugt und inkarniert habe. Und genau, diese Dinge kann ich im Prinzip auch einbringen oder versuche sie auch im Alltag zu leben.
Du hast es jetzt gerade so erklärt und das klingt dann so technisch, ne? Wir haben das eine, das läuft auf Servern, das andere läuft in der Cloud. Warum das aber ja dazu führt, dass sich die eine Seite permanent die Haare rauft, wenn der Computer nach Update schreit und die andere nicht. Dazu kommen wir später auf jeden Fall noch. Jetzt kommen wir erstmal zu Yameda, denn Yameda kennt, glaube ich, fast jeder in Deutschland noch als Arzt, Ärztinnen, Bewertungs- Portal, so, das hatte mal so die Runde gemacht. Also letztendlich war es nur wie ein Telefonbuch. Man konnte da Ärztinnen und Ärzte finden und suchen und dann eben auch Erfahrungsberichte schreiben. So hat Yameda begonnen. Mittlerweile ist es aber viel, 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 viel mehr. Und da bist du ja die Beste, die uns da mal kurz einen Überblick geben kann. Also 2007 gegründet, ja, also wirklich schon lange am Start. Und jetzt, ja, agiert ihr ganz anders, habt ganz andere Produkte, macht andere Sachen. Wie beschreibst du Yameda heute, wenn dich wer fragt, was macht ihr denn?
Genau, also wir kommen ursprünglich aus einer Arzt-Patienten-Plattform-Logik. Unsere Mission war es 2007 bis 2015 in etwa, Transparenz bei der Arztwahl zu verschaffen. Das heißt, Patientinnen und Patienten konnten auf Yameda nach einer Ärztin, einem Arzt suchen, nach einem Fachgebiet, einer Erkrankung, einer bestimmten Behandlung und haben dann einen Überblick bekommen, wer in ihrer Umgebung was anbietet und wie die Patientenerfahrung mit diesem Arzt ist über die Bewertung. Das machen wir nach wie vor, diese Transparenz schaffen wir. Wir haben eine Volllistung der deutschen Ärzteschaft und ermöglichen Patientinnen und Patienten weiter, Bewertungen abzugeben und mit dem Arzt so in die Kommunikation zu bekommen. Das ermöglicht Ärztinnen und Ärzten natürlich auch, bestimmte Profilierungen zu entwickeln. Wir haben verschiedene Tools, die an diese Bewertungsplattform angeschlossen sind, wie zum Beispiel, wir erlauben Experten, Ratgeberartikel zu verfassen zu bestimmten Themen. Die Ozempic, also diese Abnehmspritze, ist gerade ein Artikel, der extrem nachgefragt wird und viel angeguckt wird von Patientinnen und Patienten. Genau, also darüber kann man sich quasi profilieren und mit seinen Patientinnen und Patienten in Kontakt treten. Dann ab 2016 hat Yameda die erste Kalenderlösung auch gelauncht. Da wurde dann ermöglicht, über die Plattform, wo der Arzt oder die Ärztin schon ein Profil hatte, eine Terminbuchung zu tätigen. Und daran sind dann die Feature, die uns alle heute sehr vertraut sind, angedockt worden, Terminerinnerung, Terminverschiebung, dann Nachrichten, also das Messaging zwischen Arzt und Patient, Kampagnen, die Ärzte auch fahren können, zum Beispiel für Vorsorgeuntersuchungen, Erinnerungen an Vorsorgeuntersuchungen. Diese ganze Kommunikationsplattform inklusive Online-Terminvergabe, die ist das nächste, was gelauncht worden ist. Und dann ist Yameda übernommen worden von DocPlanner und das hat sich abgespielt in den Jahren 21 bis 22. Und dann haben wir die alte Yameda-Plattform migriert auf die globale DocPlanner-Plattform. Wem der Name kein Begriff ist, DocPlanner ist eine Digital Health-Plattform in 13 Ländern aktiv, Westeuropa und Lateinamerika vor allen Dingen. Und also die Wertschöpfung oder das, was DocPlanner Ärztinnen und Ärzten anbietet, ist eben genau das. Eine Arzt-Patienten-Plattform mit Online-Terminvergabe und verschiedenen digitalen Tools.
Also es ist total spannend. Jetzt seid ihr alle up-to-date, was Yameda angeht. Ich glaube, das wissen einige auch einfach noch nicht. Was ich total spannend finde, ist, dass ich in der Vorbereitung für unseren Podcast ein Tool gesehen habe, was ihr anbietet. Und ich habe neulich ein Video gesehen. Das kam aus den USA. Also das Video spielte während einer Operation im OP-Saal und in diesem OP-Saal lief eine Kamera und ein Tonaufnahmegerät mit und eine Zusammenfassung der Operation wurde hinterher mit einer KI ganz automatisch erstellt aus den Ausnahmen. Die hat alles auch rausgefiltert, was irgendwie an Privatem gesprochen wurde und dann habe ich gesehen, ihr habt sowas auch gelauncht, das heißt Noah Notes und das fand ich total spannend, weil dieses Geschreibe, also ich mache ja auch gerade Praktika und das ist wirklich total interessant zu sehen, der Unterschied, ob Arzt oder Ärztin da sitzt und schreiben muss oder irgendwie ob die Sprache übersetzt wird, ist wirklich ein krasser Unterschied im Workflow. Das ist ja auch ein wirklich spannendes Tool, vielleicht kannst du da noch mal ein paar Insights zu geben und mir das noch mal erklären, wie das genau funktioniert?
Genau, das ist im Prinzip ein KI-Assistent für die medizinische Dokumentation. Wir nennen es Yameda Noah Notes, kurz Noah. Was leistet Noah? Noah hört quasi beim Arzt-Patienten-Gespräch, bei der Besprechung des Behandlungsplans im OP mit und aggregiert das Gesprochene zu einer verdichteten medizinischen Dokumentation. Das heißt, der Arzt oder die Ärztin erstellt eine Vorlage, in der bestimmte Themenblöcke definiert. Zum Beispiel, ein Patient kommt zum Allgemeinmediziner und hat ein bestimmtes Beschwerdebild. Dann wäre der erste Punkt Patientenbeschwerden. Der zweite Punkt wäre die körperliche Untersuchung. Der dritte Punkt wäre die Diagnose. Und der vierte Punkt der Behandlungsplan und die nächsten Schritte. Noah erfasst das Gesprochene und sortiert die Inhalte in diese Vorlage hinein. Im Prinzip über funktionieren die Überschriften dann wie Prompts, die die relevanten Inhalte rausfiltern und aggregieren. Und so wird am Ende des Patientenarztgespräches eine perfekte medizinische Dokumentation erstellt. Während des Gespräches kann der Arzt oder die Ärztin sich 100%ig auf ihre Patienten konzentrieren. Und das wird als extrem wertvoll erfunden. Also es gibt zwei große Probleme, die Noah lösen kann. Das eine ist die Konzentration und das intensive Arzt-Patienten-Gespräch. Und das zweite ist eine Entlastung. Wir wissen, dass die medizinische Dokumentation, das heißt die Einträge in die Patientenakte, Arztbriefe, das nimmt extrem viel Zeit im Praxisalltag in Anspruch. Man rechnet so was von um die 10 Stunden pro Woche, also mehr als ein voller Arbeitstag für einen Allgemeinmediziner. Und da kann Noah Notes einfach extrem bei helfen.
Ja, total spannend finde ich das. Zumal das ja auch dazu führt, dass man sich vielleicht auch nochmal ganz anders vorstrukturiert in so einem Gespräch. Ne? Also sich nochmal besser strukturiert, wenn man sich ein bisschen anders wahrscheinlich auch vorbereiten muss. Du hast jetzt schon gesagt, ein Arbeitstag, das ist ja wirklich enorm. Was ist so die Resonanz von Ärztinnen und Ärzten, die das einsetzen?
Die ist extrem positiv. Also was wir auch sehen, ist, dass die Ärztegruppe, die wirklich auch am belastetsten ist, was das angeht, nämlich die niedergelassenen Hausärzte, die Allgemeinmediziner, die Internisten, sind die, die momentan in unserer Kundengruppe am meisten das Tool nutzen. Das heißt, wir haben sowas zwischen 25% und 40% an diesen Fachgebieten, die Noah nutzen. Und das erklärt sich, denke ich, so, dass wir dort wirklich großen Wert stöpfen. Andere Fachgebiete setzen das Tool ein bisschen anders ein. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich als Allgemeinmediziner 30, 35 Patienten am Tag habe oder als psychologischer Psychotherapeut 6 Behandlungsgespräche. Dort schafft das Tool einen anderen Wert. Ne? Dort ist wieder diese Konzentration auf die Patientin und den Patienten, was im Vordergrund steht. In der Allgemeinmedizin ist es das auch, aber es ist auch einfach eine Zeitentlastung.
Ja, ist total spannend, weil ich habe mal aus Spaß bei ChatGPT eingegeben, Ärzte nutzt KI im Patientengespräch. Und dann kommt wirklich immer ein Bild mit Arzt oder Ärztin, Patient, Patientin und ein Screen dazwischen.
Ja, das ist ja auch so. Das kennen wir als Patienten ja auch, ne? Dass man im Prinzip, man sitzt dort, der Arzt sitzt hier und tippt.
Genau. Und das ist natürlich so spannend, finde ich, weil wir haben ja die meisten Arztbesuche in Europa, kann man sagen. Ich weiß gar nicht, ob weltweit sogar auch, das weiß ich nicht, aber tatsächlich auch die kürzesten Kontaktzeiten. Und mein Gefühl ist ganz oft, dass die Leute wirklich von Arzt zu Arzt teilweise gehen, bis ihnen mal jemand in die Augen guckt. Weil diese menschliche Komponente, die ist ja durch solche Tools dann auch wieder etwas, was total gestärkt wird. Ne? Ja. Wie du sagst, also die Kommunikation wird verbessert, man kann die Leute ganz anders wahrnehmen. Und wenn man es vielleicht mal nicht möchte, kann man sich ja trotzdem hinter seinem Rechner verstecken. Vielleicht will das der eine oder andere dann auch. Aber das ist ja schon eine tolle Chance. War das am Anfang, als ihr angefangen habt, das vorzustellen, auch manchmal die Frage, oh, das ist mir unangenehm, wenn da was zuhört?
Also wir haben uns eigentlich genau, wir haben es gelauncht, wir haben im Juni das Beta gestartet, also den Beta-Test, da ist so eine kleine Auswahl an Ärzten drin, wo man erstmal guckt, ob das Tool reibungslos läuft und dann ab Oktober angefangen, das Tool auszurollen, also richtig in den Verkauf zu gehen. Und wir haben uns ab Mai quasi sehr darauf vorbereitet, auf die Patientenkommunikation, ne? Den Ärztinnen und Ärzten Beschreibungen an die Hand zu geben, Datenschutzhinweise und so weiter. Wir dürfen keine Rechtsberatung machen, weil wir haben sie grob informiert, was nötig ist und auch, wie sie Argumenten vorschlagsweise begegnen können. Es kam nichts. Also die Ärztinnen und Ärzte berichten uns, dass sie das müssen, das immer ankündigen, dass das aufgenommen wird. Und wir haben bis jetzt von keinem einzigen Fall gehört, wo ein Patient Nein gesagt hat. Wir kennen natürlich auch die Daten nicht. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass die Ärztinnen und Ärzte uns Bescheid sagen. Aber es hat sich kein einziger deshalb gemeldet. Also offensichtlich, ich nehme an, dass da ganz banal auch die Autorität in Weiß eine Rolle spielt. Ne? Das Vertrauen, was der Patient zu seinen behandelnden Ärztinnen und Ärzten hat. Aber auf jeden Fall stellt das kein Problem dar. Die Datenschutzhinweise müssen entsprechend ergänzt werden. Der Patient muss aufmerksam gemacht werden. Aber bisher wenig Probleme an der Stelle.
Ich finde es auch total spannend, weil ich habe zum Beispiel, ich habe einen Orthopäden, sitzt immer die Arzthelferin daneben und tippt halt immer mit, damit das einfach schneller geht. Und das ist ja so gar nicht mehr notwendig. Also Weil da dachte ich immer, das ist schon ziemlich high-end, sich das zu leisten, ne? Dass man eine Fulltime-MFA hat, die das macht, oder einen MFA, das gibt es ja auch. Das kann ja nicht jede Praxis vorhalten, die Leute gibt es auch gar nicht. Und ich fand es aber immer extrem gut, weil aus meiner Patientenerfahrung ist das total optimal, weil ich kann mit dem sprechen, der ist nicht abgelenkt, der muss nichts dokumentieren. Wie ist denn das mit der ganzen Abrechnung? Macht das, schlägt das Tool das auch vor, wie das abgerechnet wird, oder macht das Arzt oder Ärztin dann eigenständig?
Inge, an der Frage merkt man, wie tief du im System drin bist. Das ist immer, also wir werden nach zwei Dingen gefragt, wobei das eine jetzt in Kürze kommt. Es werden ja, der Arzt erstellt Diagnosen, das Tool ist kein Diagnosetool. Ne? Der Arzt verbalisiert die Diagnose, die wird verschriftlicht und dann liegt sie vor. Das werden wir jetzt noch in ICD-Codes übersetzen. Der nächste Schritt ist dann, also die internationalen Codes für bestimmte Krankheitsbilder, der nächste Schritt ist dann in der Tat, die Abrechnungsziffern ranzubauen. Ja? Das ist die Lieblingsfrage von Ärztinnen und Ärzten.
Ja, total spannend, weil das ist ja der Prozess.
Ne? Ja, das ist der Prozess, genau.
Und ich habe mir das angeschaut, ich mache ja gerade Praktika. Also ihr könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr denkt, ich muss unbedingt mal bei euch ein Praktikum machen. Kann natürlich nicht alles zeitlich unterbringen, aber für mich ist es wirklich total erhellend, weil ich früher auch Produkte gebaut habe. Da war ich viel mehr vor Ort, auch in Arztpraxen oder in Kliniken. Habe mir das angeschaut und das vermisse ich natürlich, seitdem ich eher frei arbeite, und das ist wirklich erhellend, weil diese Abrechnungsthematik geht super schnell, aber die Ärzte, die ich jetzt besucht habe, oder die Ärztinnen, die sind einfach auch super skilled, die sind schon ganz lange dabei und die machen das schon ewig, und das ist natürlich auch eine tolle Chance, ja, vielleicht jungen Ärztinnen und Ärzten in der Niederlassung da so ein bisschen an die Hand zu gehen, weil das ist schon ganz schön komplex, wenn man sich niederlässt, das dann alles bewältigen muss.
Also ich glaube, wenn dem Behandlungsvorgang schon automatisiert die Abrechnungsziffer zugeordnet ist, ist das im Prinzip vorbereitende Buchhaltung. Ne? Also die Daten können dann gezogen werden und entsprechend verarbeitet werden. Da muss keine manuelle Zuordnung mehr passieren. Das hat natürlich einen Vorteil. Es gibt natürlich viel Potenzial, was diese Lösung angeht. Du hattest eine Nutzungssituation gerade schon angesprochen beim Orthopäden. Es gibt, wo sozusagen die medizinische Schreibkraft sonst daneben sitzt oder die MFA. Was wir auch sehen, ist, dass die ZFA ja in der Regel die Notierung der Zahnbefunde macht. Ne? Die steht eigentlich immer neben dem Zahnarzt. Das wird selten asynchron gemacht. Und da stiften wir auch genau den gleichen Wert. Ne? Das wird auch mitprotokolliert und kann extrem entlasten.
Ja, und es ist halt spannend, also weil wenn ich jetzt überlege, meine Zahnärztin, ja, ich habe eine ganz wunderbare Zahnärztin, die sagt dann immer links auf und geht dann immer quasi jedes Mal das nochmal durch. Und das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wenn es automatisiert erfasst wird, kann sich auch niemand verschreiben.
Das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja. Genau, die sind ja nummeriert, die Zähne. Genau, eine Sache, die ich vielleicht auch noch erwähnen möchte, die wir aus der Praxis viel hören, ist, das Tool, also Noah, ist sprachagnostisch. Das heißt, das Ausgabeformat ist auf dem deutschen und auf dem österreichischen Markt, wo wir gerade operieren, auf Deutsch konfiguriert. Das heißt, die Ausgabe erfolgt immer in Deutsch, aber unterhalten kann man sich in jeder Sprache. Und das ist natürlich insbesondere für Ärzte, die zweisprachig oder dreisprachig sind und ihren Patientinnen das auch entsprechend anbieten, eine ganz große Entlastung, wenn sie dann nicht nochmal rückübersetzen müssen, sondern das Tool mithört, aggregiert und in Deutsch ausgibt. Das wird als sehr wertstiftend empfunden.
Jetzt denke ich gerade, kann das Tool dann auch, wenn der Arzt, die Ärztin Deutsch spricht oder Englisch, Patient, Patientin spricht nur Türkisch, Ukrainisch, Arabisch, you name it, Italienisch oder Spanisch, dann könnte das Tool davon auch eine Zusammenfassung machen.
Ja, kann es. Ja, ist verrückt. Also das war uns am Anfang gar nicht, auch wieder ein Learning aus dem Markt direkt, gar nicht so bewusst, aber die LLMs sind sprachagnostisch. Und die Textprogramme, die davor laufen, mittlerweile auch. Das heißt, die Übersetzung funktioniert automatisiert. Und dementsprechend ist die Ausgabe dann auf Deutsch, weil wir das so eingestellt haben. Aber wie die Sprachaufnahme ist, ist für den Arzt entscheidend. Wir kriegen also insbesondere für dieses Tool für dieses Feature ganz tolles Feedback.
Ja, total lustig, weil manchmal kommt man dann ja erst im Betrieb darauf, wie relevant sowas dann wirklich sein kann, ne, für die Praxis. Weil das haben wir ja total oft, dass Menschen bei einem Arzt oder einer Ärztin sitzen und da gibt es dann eben Sprachbarrieren. Und jetzt, ich denke auch gerade auf der ärztlichen Seite, ne, wenn man jetzt an einen angestellten Arzt denkt, der vielleicht nicht deutscher Muttersprachler ist oder Muttersprachlerin, und dann unterstützt das wirklich nochmal dabei, auch das Richtige zu verstehen, dann muss man auch sagen, bei den ganz realen Gegebenheiten, die wir einfach im Gesundheitswesen haben, sind solche Tools natürlich eine tolle Unterstützung, da auch für Sicherheit zu sorgen. Das kann man wahrscheinlich so sagen. Ja, ich will noch auf ein weiteres Thema hinaus. Du hast eben zwei Worte in den Raum geworfen. Ich hatte auch schon dieses Thema unter anderem in einem Podcast mal für meine englischsprachige Ausgabe mit Amazon Web Services. Da ging es um die Cloud. Cloud ist ein großes Thema. Wir sprechen von Cloud und On-Premise. Also On-Premise bedeutet, läuft lokal auf dem Rechner in irgendeiner Praxis oder in irgendeiner Klinik. Und Cloud bedeutet halt, es läuft in der Cloud. Und da können wir mal ein bisschen reingehen, weil ich glaube, das ist vielen sicher bewusst, aber vielen auch nicht, was das macht mit der Arbeit, mit Technologie in Arztpraxen und Kliniken in ganz Deutschland, wenn man auf lokalen Servern arbeitet. Also gib uns mal deine Erklärung, Konstanz.
Ja, also für uns, wir hatten das im Vorgespräch schon mal diskutiert, für uns als Cloud-Anbieter ist es halt eine zentrale Aufgabe im Prinzip, wenn wir über die Digitalisierung des Gesundheitswesens reden, dabei auch über eine Cloudifizierung zu reden. Was wir vorfinden, ist im Prinzip lokale Strukturen. Das heißt, jeder Arzt, jede Praxis arbeitet mit einer eigenen Hardware, mit einer eigenen Netzwerkkonfiguration, mit bestimmten Einstellungen für die lokale Datensicherheit und Firewall, mit bestimmten, ja, das war es vielleicht erstmal. Lassen wir die drei Komponenten: Hardware, Netzwerk, Konfiguration, Sicherheitseinstellung. Das bringt eine Komplexität. Unsere Developer, wenn wir eine neue API bauen mit einem Softwareanbieter, legen immer die Stirn in Falten und sagen dann, oh, on-premise, das wird komplex. Warum wird das komplex? Weil diese lokalen, diversen Einstellungen, da hat auch jede Praxis, wenn wir im ambulanten Bereich bleiben, ihre eigene Aufstellung, machen das ganze System fehleranfällig.
Wenn ich da kurz einhaken darf, du hast gerade beschrieben eigentlich die Wurzel des in Anführungsstrichen Übels. Warum kommen wir mit Digitalisierung in Deutschland nicht so schnell voran? Das ist es letztendlich. Mehr muss man dazu nicht sagen, aber das ist es. Und es ist auch super nervig für jede Praxis, das alles so vorzuhalten, ne? Das alles am Laufen zu halten, das einzustellen, die ganze Sicherheit, ja, Angriffe, die man vielleicht hat und so. Also das nervt.
Genau, das nervt. Die müssen sich vorstellen, wenn wir zum Beispiel ein Software-Update machen, dann redet das, wenn da 500 Kunden dahinter hängen, mit ganz unterschiedlichen Strukturen. Und wenn dann bei einem einzelnen Kunden ein Problem auftaucht, dann muss man sich lokal angucken, was da jetzt genau schiefgegangen ist. Das ist natürlich nicht skalierbar, ne? Und das macht auch das große Thema Interoperabilität fehleranfällig, weil eben die Schnittstellen zwar standardisiert sind, aber die Ausspielung lokal nicht. In unserer Vorstellung, das ist eine Vision für die Gesundheitswirtschaft, ihr seid ja die Visionäre, ist es im Prinzip so, dass alles cloud-basiert ist. Der Vorteil bei einer Cloud-Lösung ist, dass man nicht mit lokalen Strukturen, Einzelstrukturen redet, sondern mit der Cloud als Instanz und die das über ihre Cloud-Clients ausspielt an jeden Nutzer. Ne, das sind automatisierte Updates, automatisierte Backups, also Datensicherungsvorgänge. Dann gibt es andere Vorteile bei einer Cloud. Man braucht keine spezielle Hardware, man braucht keinen lokalen Server und man kann jederzeit von jedem Device auftaucht, zugreifen. Das heißt, Ärztin oder Arzt, der am Wochenende vielleicht 3 Videosprechstunden anbieten möchte, kann das gut auch von zu Hause machen, muss dafür nicht in die Praxis fahren. Also das System ist stabiler, es ist sicherer, es ist interoperabler und ich glaube, da führt die Zukunft hin.
Ja, und es kann zentral gewartet werden. Und das ist ja, dass du jetzt gerade sagst, es ist sicherer. Ich glaube, das war lange ja so ein bisschen der Mythos, fast, der sich um Cloud-Lösungen ja so gebaut hatte, da sind Daten, die gehen irgendwo hin in eine Wolke. Das klingt ja auch erstmal so sehr transparent und durchlässig und als schwebte die irgendwo rum für jedermann, jeder Frau einsehbar. Das ist ja natürlich nicht so. Ich glaube, vielleicht hat das Wort, es hat nicht so die nötige Schwere. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Das ist aber gar nicht so, weil dieses Thema Datensicherheit, das finde ich so spannend, weil ich mich schon oft frage, wie soll das eigentlich dieses System von Niedergelassenen in Deutschland, ne, wie sollen diese ganzen Niedergelassenen die Anforderungen der Digitalisierung, was auch Sicherheitsthemen angeht und so fortlaufend managen? Das ist ja wahnsinnig teuer und wahnsinnig ineffizient und eine Antwort ist wirklich die Cloud.
Genau, also ganz einfaches Beispiel, der PVS, also Praxisverwaltungssystemanbieter, macht ein Update der Software. Das wird momentan in der Großteil der Praxen, die on-premise laufen, manuell von den MFAs gemacht. Ne? Das ist ein Arbeitsvorgang, daran muss gedacht werden, dann muss an die Konsequenzen gedacht werden, gibt es vielleicht Schnittstellen, die neu reloaded werden müssen, wo der Login wiederholt werden müssen und so weiter. In der Cloud entfällt dieser Arbeitsschritt, niemand muss sich darum kümmern. Also eine weitere Entlastung und ja genau, dann alles, was da dran hängt. Ne? Weniger Fehleranfälligkeit insbesondere, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt nichts Schlimmeres, als morgens den Computer anzumachen und das System funktioniert nicht. Ne?
Ja. Ich kann mich da noch dran erinnern, in den Anfangszeiten meiner PC-Usage, dass das ständig so war. Also man hat ständig irgendwie so, jetzt muss ein Update gemacht werden und dann hat man aus Versehen auf den Knopf gedrückt und dann lief erstmal gar nichts mehr. Und das ist natürlich, ja, ist einfach eine andere Art, mit digitalen Lösungen zu arbeiten. Und du hast das Thema Schnittstellen angesprochen. Das ist ja auch, glaube ich, eine Vision von euch, Schnittstellen zu befähigen und da ja einfach viele dieser Lösungen, also wie du jetzt eben von Noah Notes erzählt hast, das ist ja eine mögliche Lösung, die ja über so eine Cloud dann auch ganz einfach integriert werden.
Genau, also da vielleicht ein ganz praktisches Beispiel. Wenn wir mit einer On-Premise-Lösung integrieren, wir haben da Schnittstellen, dann muss, damit diese Integration aufgesetzt wird, im Prinzip einmal ein Experte auf den lokalen Server rauf. Ne? Das heißt in der Regel entweder ein Termin mit der MFA oder mit dem jeweiligen Software-Administrator, den übrigens viele Praxen auch nebenbei haben und bezahlen. Ne? Also eine Belastung für das Gesundheitssystem. Wenn bei einem Cloud-basierten Ding kann diese Konnektivität, also die Connections zwischen API 1 und API 2 wieder ohne On-Site-Termin hergestellt werden. Ne? Das ist ein reines Connecten auf der Web-Ebene. Also, ja.
Also eine Lanze für die Cloud auf jeden Fall.
Absolut.
Jetzt kommt KI. Ne? Das ist, ich finde, Noah Notes ist so ein schönes Beispiel wirklich für einen sinnvollen Einsatz von KI im Gesundheitswesen. Ich hatte auch schon tolle andere KI-Sachen, wie zum Beispiel Aaron AI, das ist ja so ein Telefonassistent für die Praxis. Also es gibt wirklich super viel spannende Entwicklungen. Und mich würde deine Sicht darauf auch interessieren, weil du hast ja diesen ganzen, ja, letztendlich mit Audible den ganzen Markt, wo es darum geht, wie konsumieren wir eigentlich Inhalte, mit beobachtet. Und ich finde, man sieht eigentlich immer erst in der Retrospektive, was verschiedene Technologien auch mit Abläufen machen und was die ermöglichen, verändern und was vielleicht für Sachen sich ergeben, die wir einfach so ertragen haben, die aber viel besser laufen könnten. Und da habt ihr sicherlich auch eine große Vision, jetzt mit Yameda und dann auch noch mit DocPlanner im Hintergrund, die auch noch mal viel mehr Erfahrung haben. Vielleicht können wir da mal reingehen. Was sind so deine Zukunftsausblicke?
Genau, also vielleicht fangen wir auf der Ärztin- und Arztseite an. Also das KI-Tool Noah ist, glaube ich, sehr repräsentativ dafür, was die KI dort bringen kann. Es ist vor allen Dingen ein Unterstützungs- und Entlastungstool. Das heißt, ich unterstütze bei der medizinischen Dokumentation und entlaste den Arzt von dieser Aufgabe und gebe ihm dann Möglichkeiten, seine Energien an anderer Stelle zu investieren, zum Beispiel im Arzt-Patienten-Gespräch. Das können andere Tools auch. Dann kommt die diagnostische. Aaron AI ist ein Beispiel. Jetzt muss ich als CEO von Yameda an der Stelle erwähnen, dass wir auch eine KI-basierte Telefonassistenz launchen. Zur Demea werden wir das rausbringen. Die heißt Noah Booking, das heißt, dort kann der Patient, dann ist quasi vor der Hotline in der Praxis diese KI geschaltet und der Patient ruft an und kann automatisiert mit einem Voice Assistant eine Terminbuchung, eine Terminverschiebung vornehmen oder sich eben durchstellen lassen in die Praxis. Das bucht direkt in den Kalender rein, das heißt, überhaupt nichts mehr zu tun für die MFA oder den MFA. Es gibt Erhebungen oder Untersuchungen dazu oder Umfragen dazu, wie viel Zeit eigentlich die Terminierung am Telefon in Anspruch nimmt und das ist extrem viel. Ne? So 30-50% der Telefonzeit in der Praxis gehen dafür drauf. Also da auch wieder Entlastung, Automatisierung, Digitalisierung eines Prozesses, der nicht unbedingt menschlich sein muss. Ne? Dann kommen wir natürlich in den diagnostischen Bereich. Da gibt es ja ganz tolle neue Lösungen, insbesondere mit bildgebenden Verfahren, wo einfach riesige Datensätze ausgewertet werden und Hinweise darauf geben, um welchen Befund es geht. Ne? Da hat auch Herr Lauterbach neulich erst eine sehr interessante Sache veröffentlicht, dass sogar die KI dann Mensch und KI schlägt. Weiß ich nicht, ob das auf Dauer so kommt, aber auf jeden Fall ist es eine Riesenunterstützung und bringt wieder Effizienz in einen sonst sehr langwierigen Prozess. Ne? Also die Recherche Recherche von Informationen, die Aufbereitung von Informationen und eine Erstinterpretation, das ist, glaube ich, was das Tool sehr gut leisten kann. Und jetzt würde ich als Arzt-Patienten-Portal gerne rüberkommen zum Patienten. Auch für den Patienten gilt ja das Gleiche, ne? Wir schaffen jetzt gerade Strukturen, auch mit der EPA zum Beispiel, wo der Patient oder die Patientin wirklich Zugang zu seinen Gesundheitsdaten bekommt und damit auch der Verwalter und der Akteur dieser Daten wird, ne? Und da werden sich, und das haben schon, Ada Health ist so ein Beispiel, verschiedene Anbieter natürlich draufsetzen und sagen, ich interpretiere mal, was du da siehst und schlag dir was vor, ne? Wie kannst du dich besser ernähren? Wie kannst du dich mehr bewegen? Oder vielleicht gehst du mal zum Arzt. Wir haben alle die Smartwatches schon, die da auch Hinweise geben. Und da sind wir, glaube ich, ganz am Anfang. Also diese einerseits Daten wirklich aus medizinischen Befunden rauszunehmen und dann via Wearables dem Patienten zu ermöglichen, die zu ergänzen, ihn damit wirklich in den Driver's Seat seiner eigenen Gesundheit zu setzen, das ist eine ganz neue Entwicklung, die ohne Digitalisierung, aber ohne KI auch nicht denkbar wäre.
Ich finde es so spannend, weil da steckt so viel drin, auch für die Ärztinnen, Ärzte, für das ganze medizinische Fachpersonal, weil es ist ja eigentlich unumgänglich, da jetzt auch KI-Kompetenz aufzubauen, ne? Man muss jetzt nicht unbedingt im Detail komplett verstehen, wie eine KI funktioniert und wie ein Algorithmus funktioniert, aber einfach, glaube ich, in die Nutzung kommen und sehen, was das ermöglichen kann, was das unterstützen kann. Weil machen wir uns nichts vor, wenn wir zukünftig Praxen haben, die 1,5 Tage Arbeitskraft einsparen in der Woche durch KI und die eben andere Dinge dann tun kann, dann ist das schon ein ziemlicher Gamechanger für das gesamte System, ne?
Ja, also da liegt auf jeden Fall, liegen da Kostenreduktionen, Effizienzsteigerungen drin und Qualitätssteigerungen damit. Ich muss da aber an der Stelle auch nochmal zurückkommen auf die Cloudifizierung. Was wir uns im Gesundheitssystem mit diesen alten Strukturen leisten und mit der Schwerfälligkeit und Fehleranfälligkeit dieser Struktur, das hat auch Kosten, ne? Und diese Kosten, ich glaube, wenn wir diese beiden Visionspunkte setzen, zu sagen, wir müssen alle in die Cloud, ne? Und wir setzen KI da ein, wo sie sinnvoll ist, wo sie entlastet und unterstützt, dann haben wir in der Tat eine sehr gute Prognose für das deutsche Gesundheitswesen auch.
Da kommen wir natürlich Stück für Stück hin, weil wir sehen das ja jetzt schon, dass gerade die elektronische Patientenakte, das ist ja auch nochmal so ein ganz neues Kapitel. Und da habe ich jetzt auch gesehen, ganz praktisch, dass es wirklich darauf ankommt, welches System, welches Software-System man nutzt, ne? Ob das gut integriert ist oder eben nicht. Oder auch, wie lange das dauert, da Dokumente abzurufen, reinzuladen oder eben auch, ja, die Dokumente sich vielleicht nochmal anders auswerten oder zusammenfassen zu lassen. Also das ist so spannend, finde ich, weil es zeigt ein Thema, also ich bin ja auch schon so lange im Bereich Digitalisierung unterwegs und dieses Thema ist so, man muss relativ früh eigentlich anfangen, sich mit solchen Themen zu befassen, weil die Entwicklung wird immer, immer schneller und irgendwann steht man ja vor so einem riesigen Berg und hat das Gefühl, es hat sich alles verändert und dann scheint es so viel. Aber letztendlich sind wir ja jetzt noch in der Phase, wo man, wenn man sich mit solchen Themen befasst, wie einer KI-Spracherkennung, ne, wie KI-Buchungssystem und überhaupt KI zur Unterstützung von Anamnese und so weiter, dann ist man wirklich noch am Anfang und hat noch die Chance, all das, was jetzt noch kommt, dann auch ein bisschen detaillierter zu verstehen. Das wäre zumindest so meine These.
Das stimmt. Also das gilt quasi in der Praxis, also für die Behandlerinnen und Behandler genauso wie für die Politik und für die Wirtschaft, denke ich. Also die Noah Notes ist das erste DSGVO-konforme Tool, was auf dem deutschen Markt war und das leistet. Und es hat mir Gelegenheit gegeben, auch mit der Gematik darüber zu reden, mit verschiedenen politischen Stakeholdern darüber zu reden. Und ich merke schon, und das muss ich jetzt auch mal prompt an die Gematik rauslassen, dass dort gibt es diese Vision. Ne? Da gibt es die Vision eines europäischen Gesundheitsdatenraumes. Dort gibt es die Vision von Daten, die miteinander sprechen, die zusammenlaufen. Die Hoheit über diese Daten hat der Patient, aber die Daten können genutzt werden, um Forschung und Wissenschaft voranzutreiben, um aber auch perfekte Patientenbehandlungen auszusteuern. Und ich glaube, von der Vision aus gedacht, ist es besser zu denken und zu gucken, was sind die nächsten Schritte, als, wie wir das momentan leider noch sehr viel sehen und sehr viel auch selber machen, dass man immer so scheibchenweise wieder was zulässt, wieder was reinlässt, aber noch nicht richtig das Alte rückbaut. Ne? Und ich glaube, da liegt die Musik. Ich glaube, den Blick da zu heben und zu gucken, wo wollen wir eigentlich hin und was müssen wir heute machen, um dorthin zu kommen, ist ganz wichtig.
Ja. Das ist so spannend, weil es gibt ja, da erzähle ich jetzt nichts, was irgendwie ein Geheimnis wäre. Es gibt von den KV so Erhebungen, wie zufrieden sind Ärztinnen und Ärzte mit ihrem PVS-System. Und das ist jetzt umgangssprachlich gesagt teilweise schon recht unterirdisch, also wie da so die Zufriedenheit ist, ne? Was einfach auch daran liegt. Und das muss man auch ganz klar sagen, dass es eben in dieser immer komplexer werdenden Welt einfach ein paar Anbieter gibt, die sehr klein sind, die sehr spezialisierte Anwendungsszenarien für eine lange Zeit gut abbilden konnten, ne, die jetzt aber da natürlich Herausforderungen haben, irgendwie mitzukommen mit der ganzen Entwicklung. Und da gab es immer so einen Witz, wenn Karl Lauterbach mal diesen PVS-Wildwuchs, hat man das genannt, verbietet, dann bricht in Deutschland wirklich alles zusammen und dann kann er sich warm anziehen, deswegen können wir das Problem nie lösen. Das war immer so ein gängiger Witz, so der letzten paar Jahre. Wie würdest du jetzt auf diesen Witz antworten?
Na, also ich würde zum einen sagen, es braucht eine Pluralität an Angeboten, weil es einfach jede Fachrichtung, jeder niedergelassene Arzt oder jede niedergelassene Ärztin, jede Fachrichtung hat besondere Fachansprüche. Mhm. Der niedergelassene Behandler hat besondere persönliche Bedürfnisse. Um jedem zu ermöglichen, so zu arbeiten, wie das für ihn funktioniert, ist es notwendig, dass die Wirtschaft eine hohe Pluralität hat. Ne? Ich glaube, das steht gar nicht zur Frage. Die Frage eben ist eher, ist das on-premise und in der Cloud? Und da muss man auch mal sagen, die Gesundheitswirtschaft wird immer sehr viel kritisiert, aber ich werde bestimmt schlechte Kommentare bekommen, wenn ich das sage, aber es ist ein bisschen wie mit der Deutschen Bahn. Wir müssen dieses System ja revolutionieren oder auf ein neues Niveau bringen, während es läuft. Das ist alles andere als trivial. Ja, wir sehen das bei diesen Diskussionen, die im Hintergrund laufen, wenn sowas wie die EPA ausgerollt wird. Das muss passieren, da setzt die Gematik die Deadlines und auch zu Recht. Aber was das für einen Stress im System bedeutet, ja, also wie viele Ressourcen darauf allokiert werden, anstatt dass sie darauf allokiert werden, weiter an der neuen Cloud-Lösung zu arbeiten, das muss man auch im Prinzip, also acknowledge, heißt es auf Englisch, ne, muss man anerkennen. Und genau.
Ich hab gerade so eine spannende Parallele. Ich habe nämlich mal ein Unternehmen tatsächlich übernommen als geschäftsführende Gesellschafterin und das hatte riesige technische Schuldenberge und das war extrem herausfordernd und das war nur ein Team irgendwie mit 50 Leuten und das war jetzt kein laufender Betrieb mit Millionen von Patientinnen und Patienten drin, ganz viel angeschlossenen Praxen und das war schon, also das hat mich schon ein bisschen an die Grenzen des Nervenzusammenbruchs gebracht, ja. Und das muss man ja auch sagen. Umso schöner finde ich es persönlich halt. Ich gucke ja gerne auf visionäre Themen und ich gucke gerne auf so singuläre Anwendungsfälle, die dann wirklich zeigen. Und da fand ich Nora total spannend. Und deswegen habe ich dich auch gerne in den Podcast eingeladen, weil es eben so ein spannendes Beispiel ist dafür, okay, wenn wir sowas nutzen können, dann lohnt sich doch der Weg auch irgendwie dahin. Dann immer so irgendwie mein Takeaway. Weil ich würde mir das natürlich wünschen, dass wenn ich das nächste Mal irgendwie ein Gespräch habe in einer Arztpraxis, dass ich dann angeguckt werde und das, was automatisiert mitläuft und ich einfach die Aufmerksamkeit habe als Patientin. Und ich sehe jetzt auch bei meinen Praktika, dass das Ärztinnen und Ärzten durchaus auch entgegenkommt, weil die haben ja auch diesen Beruf gewählt, um mit Leuten zu sprechen und jetzt eher nicht, um irgendwie Felder einzufüllen. Also total spannend. Ich fand es jetzt wirklich sehr interessant und sehr erhellend. Ich werde auf jeden Fall euren Weg weiter verfolgen und ja, bin sehr, sehr gespannt, was da noch alles kommt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Konstanze, für dieses tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und fürs Zuhören. Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde von Jameda unterstützt. Empfehlt uns gerne weiter und lasst einen Kommentar oder Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.